Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Darum haben wir ihn nichts geachtet. Wir beten. O Herr, stelle uns doch dein Leiden für uns so vor die Augen, dass wir es verstehen und fassen und glauben können. Herr, zeige uns, wie bedroht unser Leben ist von der Hölle und von deinem Zorn, wie wir uns selber zerstören können. Zeige uns, wie du unsere einzige Chance und Rettung bist. Herr, rede zu uns und gib, dass wir schweigen und hören, was du sagst. Lass deine Hirtenstimme ertönen. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, lass deine Todesfeind an mir nicht verloren sein. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im dritten Kapitel des Galaterbriefes. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Welchen der Christus Jesus vor die Augen gemalt war, als wäre er unter euch gekreuzigt. Das will ich allein von euch lernen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr es angefangen, im Fleisch wollt ihr es nun vollenden. Die euch nun den Geist reicht und tut solche Taten unter euch. Tut erst durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben. Gleich wie Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm gerechnet zur Gerechtigkeit. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen.
Gnade sei mit uns. Und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören ein Wort aus Lukas 22, Vers 43. Das ist die Geschichte, wie Jesus in Gethsemane betet. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und es kam, dass er mit dem Tode rang und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Herr, lass das Wort von dir nicht leer zurückkommen. Lass es ausrichten an uns, dazu du es uns gegeben hast. Amen. In der folgenden Woche hatte ich eine Evangelisation in der Kongresshalle in Frankfurt. Ich möchte denen danken, die im Gebet es unterstützt haben. So eine Halle mit 3.000, 4.000 Plätzen. Nun, am Schluss brach so einiges durch. Und darum waren mein Freund und ich sehr vergnügt, als wir heute vor 8 Tagen um die Mittagszeit im Frankfurter Ratskeller saßen, um Mittag zu essen. Und da waren sehr höflicher Kellner. Die Frankfurter haben das so an sich. Und der beriet uns sehr nett mit der Speisekarte, was also. Und auf einmal fragt er völlig unvermittelt der Kellner im Ratskeller, waren Sie heute Morgen eigentlich in der Kirche? Waren Sie heute Morgen in der Kirche? Man ist solche Fragen vom Kellner nicht gewöhnt und wir waren ziemlich verblüfft und waren darum auch sehr froh, dass wir versichern konnten, doch, doch, wir seien in der Kirche gewesen, in der Matthäuskirche. Na, sagt der Kellner, dann ist es ja gut. Wenn man nicht in der Kirche war, dann klappt die ganze Woche nicht. Verstehen Sie, Frankfurterisch? Das ist ein Bildungsmangelsprache. Goethes, wenn es nicht versteht. Klappt die ganze Woche nicht, wenn man nicht in der Kirche war. Und damit zog er los. Ich weiß bis heute nicht, ob der Mann das ernst meinte oder ob er in mir den Pfarrer gewittert hat. Manche schnuppern das förmlich nicht. Den Pfarrer gewittert hat, ich weiß es nicht. Aber das Wort hat mich bewegt. Ich kann auch nicht sagen, ob man das theologisch so vertreten kann, wie er es gesagt hat. Aber ich verstand, was er meinte. Ein richtiger Gottesdienst, der soll sich segensreich auf die ganze Woche auswirken. Der soll nicht nur von 8:30 bis 9:15 dauern. Diese Woche braucht er bloß bis Freitag vorzuhalten, nicht wahr? Aber er soll die ganze kommende Woche prägen. Ich glaube, das wird ein Gottesdienst dann tun, wenn uns, wie Paulus, wir hörten es eben, sagt, Jesus Christus vor die Augen gemalt wird, als wäre er unter uns gekreuzigt. Und sehen Sie, das will unser heutiger Text tun. Er will uns den Herrn Jesus Christus vor die Augen malen. Wir sehen ihn in dunkler Nachtstunde im Garten Gethsemane, ganz allein. Wo er mit dem Vater ringt, Vater, ist's möglich, dann lass diesen schrecklichen Leidenskelch vorübergehen. Wir sehen den Herrn Jesus hier in einer so merkwürdigen und eigenartigen Verfassung, dass man sagen muss, so hat sich kein Mensch außer den erleuchteten Propheten den Heiland der Welt vorgestellt. Es gibt Leute, die meinen, die Evangelien wären menschliche Erfindungen. Das ist ja dummes Zeug. Dieser Heiland, wie er hier war, den hätte sich kein Mensch ausdenken können. Paulus schildert mal das Evangelium mit einem wundervollen Wort im 1. Korintherbrief, da sagt er, es sei etwas, was in keines Menschenherz gekommen ist. Das heißt, was in keine Menschenherzen aufgestiegen ist, was kein Mensch sich ausdenken konnte. Und sehen, das wird hier in unserem Text an Jesus gezeigt. Das ist ein Heiland, wie ihn sich keiner ausdenken konnte. Ein geradezu unmöglicher Heiland. Und da, wir wollen ihn ansehen und als Überschrift über den Text und die Predigt schreiben, was in keines Menschenherz gekommen ist. Wir bleiben bei den drei Teilen. Die hängen mit der Kanzel zusammen, offenbar nicht mit dem Mann. Nicht wahr? Erstens, was Jesus ist. Was Jesus ist. Wir wollen es mit einem Wort sagen, mit dem Wort, mit dem der Täufer Johannes das Amt Jesu geschildert hat. Er ist Gottes Opferlamm, welches der Welt Sünde trägt. Und so wird er uns hier gezeigt, das möchte ich Ihnen deutlich machen. Sehen Sie, Luther übersetzt, es kam, dass er mit dem Tode rang. Wörtlich heißt es hier, er kam in Todesringen. Und das steht im Griechischen tatsächlich ein Wort, das wir heute noch für den Todeskampf brauchen, nämlich Agonie. Er kam in Agonia. Agonie ist der Moment, wo der Mensch seinen Lebenswillen aufgibt. Jesus kam in Agonia. Sein natürlicher Lebenswille, der in allem Menschlichen steckt, der wurde völlig niedergeschlagen und gefesselt in dieser Stunde. Und was das bedeutet, möchte ich Ihnen nun deutlich machen an einer biblischen Geschichte. Ich möchte wissen, ob Sie alle die Geschichte aus dem Alten Testament kennen, wie Gott dem Abraham befahl, er soll seinen Sohn opfern. Das Ergreifen, wie Abraham gehorcht und seinen Sohn Isaak nimmt, seinen einzigen Sohn, und nach dem Berg Moria zieht. Diese Geschichte ist ein Vorbild für Gethsemane und Golgatha, denn Golgatha ist der Berg Moria, wissen Sie? Nun zieht also Abraham mit seinem Sohn nach Moria. Und dann kommen sie auf die Höhe und dann baut er einen Altar. Es kam nachher nicht dazu, dass er seinen Sohn opfern musste. Im letzten Moment hat es Gott verhütet. Aber da kommt also ein ergreifender Satz. Da heißt es, Abraham band seinen Sohn Isaak, und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und sehen Sie, genau das tat hier im Garten Gethsemane der himmlische Vater mit seinem Sohn. Er band ihn, das war ein innerliches Binden, wissen Sie? Ein innerliches Binden. Er band ihn, um ihn auf den Altar des Kreuzes zu legen, oben auf das Holz, dass er das Lamm Gottes würde, das uns versöhnt und das der Welt Sünde wegträgt. Hier im Garten Gethsemane band der himmlische Vater seinen Sohn, dass er das Opfer würde. Er band ihn innerlich so hart, dass der Sohn sagte, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wann hat ein Mensch schon mal seinen Willen aufgegeben? Haben wir alle noch nie getan. Haben wir uns nur eingebildet, nicht? Haben wir noch nie getan. Da war er hart gebunden, als er sagte, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und was das nun für uns bedeutet, möchte ich an einem Gespräch deutlich machen, das ich vor 14 Tagen hatte. Vor 14 Tagen fing ich eine Evangelisation in der Stadthalle in Kassel an. Das waren meine zwei ersten großen Schlachten nach einer langen Krankheit. Ein Saal wie der städtische Saalbau, nur Jugend. Alles, was nach Glatzen verdächtig aussah und so, das wurde in einen anderen Saal verwiesen, da wurde es hin übertragen. Das war ein wundervolles Bild, dieses Schar junger Mensch. Eines Morgens kam ein Trupp Bremaner in mein Hotel mit so einem Tonbandkasten. Wir wollen ein Interview für unsere Schülerzeitung Die Eule. Nun, ich habe gern mitgespielt für die Schülerzeitung Die Eule. Und da kamen nun interessante Fragen. Und natürlich auch die ewig moderne Frage heute. Es gibt keine Diskussion, wo die nicht kommt. Herr Pfarrer, kann man nicht ebenso gut Mohammedaner sein oder Buddhist wie Christ? Wenn wir zufällig im Jemen geboren wären, dann wären wir Mohammedaner, nicht wahr? Unser Religionslehrer hat gesagt, es ist im Grunde ganz unwichtig, was wir nur für einen Glauben haben, hoffentlich, ob sie wir haben einen und so. Dann habe ich Ihnen geantwortet und bitte fassen Sie gut auf, das ist entscheidend, dass Sie das verstehen. Habe ich Ihnen gesagt, oh nein, nein, das ist gar nicht gleichgültig. In allen Religionen, die Menschen sich ausgedacht haben, in allen Religionen heißt es immer, du sollst. In allen Religionen wird dem Menschen gesagt, was er tun soll. Du musst was tun, anders kann sich der Mensch überhaupt nicht vorstellen. Als am Pfingsttag die Leute von Petrus getroffen waren, sagten sie gleich, was sollen wir tun? Der Kerkermeister fragt, was soll ich tun, dass ich selig werde? Anders kann sich der Mensch überhaupt die Sache nicht vorstellen, dass wenn Gott in Erscheinung tritt, muss was tun. Er muss was tun für Gott. Und nun kommt dies Evangelium und sagt unerhört, du brauchst gar nichts zu tun. Sondern der heilige Gott tut was für dich. Er zerbricht die Wand zwischen ihm und uns und gibt seinen Sohn. Und dieser Sohn gibt sein Leben für dich. Gott tut was für dich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Auf dass alle, die sich ihm anvertrauen, nicht verloren werden, sondern Leben haben. Gott tut was für dich, du brauchst gar nichts tun. Du brauchst nur annehmen. Du brauchst nur annehmen. Lieben Freunde, das ist so schwer zu verstehen. Wenn ich ihn predigen würde, machen sie Waldfahrten und, oder drehen sich dreimal um sich selber jeden Tag oder sowas nicht. Wir alles einleuchten. Aber Gott schenkt sein Heil, nimm's an. Das ist schwer zu verstehen. Das ist so schwer zu verstehen, dass sogar Theologen es nicht kapieren manchmal. Da hatte ich eine Besprechung im Zusammenhang mit der Evangelisation. Und da sprang mir so ein junger Theologe an den Hals und sagte, so wie Sie das machen, geht's nicht. Das ist schon lange klar. Nee, so geht's nicht. Sehen Sie, sagt er, Sie reden so abstrakt davon, Gott und Versöhnung und Kreuz und so. Sie müssen das mehr konkretisieren. Gelobt seien die Fremdwörter, Sie müssen es mehr konkretisieren. Da habe ich gesagt, was heißt, was meinen Sie damit? Da sagt er, sehen Sie, was Sie da reden, das interessiert ja keinen jungen Menschen. Interessiert ja keinen Menschen. Sie müssen mehr auf die Lebensprobleme der jungen Leute eingehen. Sexus, Verhältnis und Eltern, Geld, Beruf. Ja und? Ja, und dann müssen Sie eine Lebenshilfe geben und sagen, was Sie tun sollen. Ach, sagte ich, da sind wir wieder. Sie müssen sagen, was Sie tun sollen. Man kann sich nicht anders vorstellen, als Religion ist, du musst was tun. Dann habe ich ihm gesagt, Mensch, das ist ja gerade die Pointe, der Witz im Evangelium, dass ich diesen jungen Leuten nicht sagen kann, was sie tun sollen, sondern dass ich ihnen sagen kann, Gott hat was für dich getan und seinen Sohn gegeben. Und wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Ah, das ist schwer zu fassen. Und wer es fasst, den packt auf einmal eine Angst. So groß hat Gott getan und es könnte geschehen, dass ich es nicht ergreife und dass er mir vorübergeht und mein Leben leer bleibt und unerlöst. Verstehen Sie, wenn wir was tun müssen, dann kann man mehr oder weniger tun, nicht? Aber hier geht es ums Ganze. Gott hat in Jesus Heil geschenkt. Es könnte sein, ich bleibe in Ewigkeit heillos. Da lernt man beten, Herr, lass deine Todespein an mir nicht verloren sein. Darf ich nochmal zusammenfassen? Es ist mir so wichtig, dass wir diesen Teil verstehen. Jesus wird gebunden als Opferlamm. Wir sagten, kein Mensch konnte sich so ein Heiland ausdenken, wie er hier gezeigt wird. Die Menschen können sich immer nur Religionen ausdenken, wo gesagt wird, du musst das tun, du musst das tun, du sollst das tun, du sollst das tun. Aber ein Gottessohn, ein Heiland, der sich für mich gibt, der meine Schuld wegträgt und mich mit dem Vater versöhnt, und ewiges Leben schenkt und sich selber mir gibt. Nein, das konnte sich kein Mensch ausdenken. Das ist ein göttliches Evangelium und kein menschliches. Und nun kommt mein zweites, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Jesus ist. Und nun kommt das zweite. Und da muss ich bitten, dass Sie gut aufpassen, dass es keine Missverständnisse gibt. Wie Jesus ist, wie Jesus ist. Ja, was in keines Menschen jetzt gekommen ist, er ist jämmerlich, jämmerlich, erbärmlich. Meine Freunde, im Evangelium wird erzählt, wie der Herr Jesus den Sturm stillt. Da stehe da im tobenden Sturm auf Deck des Schiffes und streckt die Hand aus, schweige und verstumme, und die Wogen legen sich. Wenn die Vernunft auch das Wunder nicht kapiert, aber so ein Heiland leuchtet doch immerhin ein, nicht? So majestätisch. Da steht er vor dem Felsengrab des Lazarus. Lazarus, komm heraus, und dann kommt der Tote. Wenn die Vernunft das Wunder auch nicht fassen kann, aber so ein Heiland leuchtet ein. So. Herrlich, majestätisch, großartig. Aber was lesen wir hier? Er betete heftiger. Mein Vater, lass den Leidenskelch vorübergehen. Und es ward sein Schweiß vor Angst wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Das ist jämmerlich. Oh, passen Sie bitte gut auf, dass es keine Missverständnisse gibt. Sehen Sie, zu den heftigsten Bestreitern des Christentums gehörte Mathilde Ludendorff, die Frau des Generals aus dem Ersten Weltkrieg. Eine fanatische Hasserin des Evangeliums. Sie hat eine deutsche Glaubensbewegung in Gang gesetzt, die aber, glaube ich, heute so ziemlich versandet ist. Wie rasch diese Dinge gehen, die Jungs kennen den Namen nicht mehr, Mathilde Ludendorff, nicht? Und vor 30 Jahren hat das die Gemüter bewegt. Diese Mathilde Ludendorff, die eine fanatische Hasserin des Evangeliums war, die hat besser begriffen wie diese 0815 Christen von heute, was das für ein unmöglicher und fantastischer Heiland ist. Sie sagt in einem Buch Erlösung von Jesus Christus, aber wir müssen von ihm frei werden, nicht? Erlösung von Jesus Christus, sagt sie etwa so: Hunderttausende von Märtyrern sind getrost und gelassen in den Tod gegangen. Millionen von Soldaten sind singend in den Tod gegangen. Und dieser erbärmliche Jesus kneift, wenn er sterben soll. Wie jämmerlich, so sagt Mathilde Ludendorff. Hat sie nicht recht? Zumindest wird hier deutlich, meine Freunde, so ein Heiland hat sich keiner ausgedacht, nicht? Wenn wir uns einen ausgedacht hätten, wenn es Legenden wären, hätte man großartigen Heiland ausgedacht, aber nicht so einen. Aber sehen Sie, wenn man die Angst Jesu, dass sein Schweiß wie Tod, wie Tropfen, wie Blutstropfen wird, wenn man die Angst Jesu verstehen will, dann muss man wissen, der Tod Jesu am Kreuz war nicht ein gewöhnlicher Tod. Jesus ist einen Tod gestorben, wie ihn kein Mensch sonst gestorben ist. Und ich möchte Ihnen das gerne ein wenig deutlich machen, warum der Tod Jesu ganz anders ist als alle Tode, die je gestorben worden sind. Es ist lächerlich, wenn Leute heute sagen, ich erlebe mein Gethsemane, und Millionen sind gestorben und gekreuzigt worden. Nein, nein, einer wurde gekreuzigt und er starb einen ganz einzigartigen Tod. Das will ich deutlich machen. Passen Sie mal auf, sehen Sie, Sie haben doch alle schon Stunden erlebt, ich hoffe es wenigstens, wo Sie unglücklich waren über sich selbst, über ein Versagen oder über eine Sünde. Ne, haben wir schon erlebt. Wo man sich die Haare raufen kann, was bin ich für ein entsetzlicher Mensch. Da haben wir qualvoll erlebt, wie Sünde quälen kann, wie ein erwachtes Gewissen uns erdrücken und erschlagen kann. Und da hatten wir es nur mit unserer eigenen Sünde zu tun. Und nun Jesus, das ist unvorstellbar, auf ihn warf Gott alle Schuld aller Welt. Das können wir uns nicht vorstellen. Wir können es nur ahnen von da aus, wie eine Sünde uns unglücklich machen kann. Er war der völlig verdammte und vom hohen Gelächter der Hölle umgebene. Unvorstellbares Sterben. Ich kann nur eins begreifen dabei. Es geschah für mich. Meine Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Aber dass wir das lernten. Aber ich will die Tiefen, durch die Jesus in seinem Sterben ging, noch tiefer ausloten. Sehen Sie, noch nie ein Mensch von Gott verlassen gewesen. Noch nie ein Mensch von Gott verlassen. Sie waren alle noch nicht von Gott verlassen. Auch der Gottlose war nicht von Gott verlassen. Gott verlassen ist man erst da, wo man ihn wirklich nicht will, in der Hölle. Aber Jesus ist der Einzige, der von Gott verlassen war. Das ist eine Finsternis. Darum habe ich Angst vor der Hölle, wissen Sie? Das ist eine Finsternis. Und das sehe ich ihn im Geist am Karfreitag. Das sieht er in dieser Stunde, wo sein Schweiß wie Blutstropfen wird, dass er schreien wird, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich kann nur wünschen, dass wir die Antwort kennen. Dass wir nicht von Gott verlassen sind. Dass wir in den Himmel kommen und nicht in die Hölle. Dass wir Vergebung der Sünden finden können unter seinem Kreuz. Und Leben und Seligkeit und Frieden. Wer ist schrecklich jämmerlich? Die Vernunft kann drüber spotten und der Glaube kapiert, dass er durch solche Todesängste gehen musste, weil sein Sterben ein einzigartiges Sterben war. Lassen Sie mich noch kurz ein Drittes sagen, was in keines Menschen Herz gekommen ist. Was Jesus ist, wie Jesus ist und jetzt noch wer Jesus ist, das wird auch in unserem Text deutlich. Ach, sehen Sie noch mal bitte, also drittens, wer Jesus ist. Das wird in unserem Text klar. Bitte gehen Sie mit mir in den Garten Gethsemane. Ach, welche eine Bühne tut sich vor uns auf. Nachtdunkelheit, nur der Nachtwind rauscht durch die uralten Bäume. Und da liegt die zusammengesunkene Gestalt des Heilandes. Ganz allein. Sehen Sie, er tut was für uns, der braucht uns gar nicht. Aber halt, jetzt ist er nicht mehr allein. Da naht sich eine Lichtsgestalt. Es heißt im Text, es kam ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. So war das, bin ich fest überzeugt. Die Bibel lügt mich nicht an. Das ist unerfindlich. Es kam ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Richtig, dieser jämmerliche Jesus ist eben doch der, dem die himmlischen Heerscharen zu Dienste sind. Und wenn ich das ansehe, dann fällt mir auf einmal auf, wie vertraut er mit dem schrecklichen großen Gott redet. Wie ein Kind mit dem Vater. Lieben Freunde, selbst in dieser Armseligkeit dieser Szene glänzt die Hoheit seiner Majestät. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Das leuchtet hier aus jeder Zeile heraus. Wer ist Jesus? Der Sohn Gottes, der aus der anderen Dimension in die dreidimensionale Welt gekommen ist. Ich habe neulich von einem Theologen den Satz gehört, es wäre eine fantastische Vorstellung, dass Gott gleichsam in so einem Stratosphärengluch auf der Erde gelandet wäre in Jesus. Das wäre eine lächerliche Vorstellung. Wenn die Kirche anfängt, ihren Heiland zu lästern, wo kommen wir hin? Nee. Lassen sich von niemand ausreden, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Er steht wenige Stunden nach dieser Geschichte vor dem hohen Priester und der fragt ihn, mit der ganzen Würde und Macht des hohen Priesteramtes, ich beschwöre dich, dass du uns sagst, ob du der Sohn des Allerhöchsten bist. Und Jesus antwortet, ich bin's. Werfen Sie Jesus als Lügner über Bord oder glauben Sie an ihn als den Sohn des lebendigen Gottes? Luther sagt, in der Erklärung zum zweiten Artikel, ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom Vater, in Ewigkeit geboren. Aber dann fährt Luther fort, ich hoffe, ihr kennt das noch, nicht? Und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr. Und das wird hier auch deutlich, nebeneinander. Die zerbrechliche arme Menschlichkeit dieses Heilandes. und finde, die ist gerade so tröstlich. Sehen Sie, die strahlenden Götter Griechenlands können einen faszinieren, aber sie sind schließlich doch nur für schönheitstrunkene Ästheten. Aber wir sind Leute, die den Alltag bestehen müssen, die Zahnschmerzen haben und andere Krankheiten, schwere, die in einem Haus wohnen, wo andere Leute wohnen, die ein Bissacken können, ne? Die schwierige Chefs haben, die vielleicht Krach zu Hause kennen, die mit sich selber Not haben. Ach, wir haben so einen Alltag zu bestehen, die schließlich sterben müssen. Na, meine Freunde, da helfen mir die strahlenden Götter Griechenlands nichts. Da brauche ich einen solchen Heiland, der so menschlich ist, dass er die ganzen Tiefen unserer Armseligkeit durchmessen hat. Der Hebräerbrief sagt so wundervoll, wir haben nicht einen hohen Priester, bitte, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleid haben mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ist allenthalben gleich wie wir, allerdings ohne Sünde. Meine Freunde, ich muss schließen. Ich muss offen gestehen, dass einem das nicht ganz leicht fällt bei einem solchen Thema. Und wenn man so selten dazu reden kann. Aber ich muss schließen. Dieses letzte Wort des Hebräerbriefs hieß, darf ich nochmal sagen, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern der Versuch ist allenthalben gleich wie wir. Das Wort fängt an, wir haben. Ein stolzes Wort. Haben Sie diesen Heiland? Bitte geben Sie sich selber keine Ruhe. Haben Sie ihn wirklich? Ich kann viel wissen über eine Sache oder über einen Mann und habe ihn doch nicht. Oder frage ich besser, hat er Sie? Wir wollen beten. Herr, unser Heiland, wir danken dir, dass du in Tiefen gegangen bist für uns, die wir nicht ermessen können. Aber dass wir im Anblick dieser Tiefen den Frieden erfahren, den die Versöhnung mit dem Vater und die Vergebung der Sünden gibt. Gib, dass wir sagen können, wir haben. Amen. Wir bleiben stehen und singen aus dem Liede 150 den fünften Vers.
Hat ausgelöscht, was mit Frevel den Tod. Der ist der mit ein Bäsche, macht schneeweiß das Flugvoll. In jeder Leben mit Freude, hab einen hellen Mut. Da dein Gericht verscheue, wie sonst ein Sünder.
Wir beten. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Die